ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Auf einem Sondertreffen in Saudi-Arabien befassen sich viele Staatsvertreter 2 Tage lang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. In den USA mehren sich pro-palästinensische Proteste. In Israel gibt es weiter Demonstrationen gegen die Regierung. Und die litauische Regierungschefin Šimonytė spricht in einem ARD-Interview unter anderem über die Bundeswehrstationierung in ihrem Land. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 28. April um 7.30 Uhr. In Saudi-Arabien beginnt heute ein 2-tägiges Sondertreffen des Weltwirtschaftsforums. Dabei steht laut Organisatoren die Lage im Gazastreifen im Mittelpunkt. Unter den rund 1000 Teilnehmern sind 12 Staats- und Regierungschefs, dazu viele andere hochrangige Staatsvertreter. Auch Bundesaußenministerin Baerbock und ihre Kollegen aus den USA, Frankreich und Großbritannien nehmen an den Gesprächen teil. Worum es geht, schildert Peter Behrendt aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Das Treffen wurde vom Weltwirtschaftsforum organisiert. Bei den Gesprächen soll es auch um die Lage der von der Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln gehen. Die Hamas prüft derzeit nach eigenen Angaben einen israelischen Vorschlag für eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln. Israels Außenminister Katz sagte am Abend in einem Fernsehinterview, sollten die Menschen freigelassen werden, sei Israel bereit, einen Angriff auf Rafah aufzuschieben. Die saudi-arabische Führung befürchtet, dass der Krieg im Gazastreifen und eine mögliche Ausweitung des Konflikts ihre Reformpläne vereiteln könnte. Dabei geht es unter anderem um eine Umgestaltung der Wirtschaft hin zu einer Zukunft ohne Öl.
US-Außenminister Blinken will nach Angaben seines Ministeriums in Riad für einen Waffenstillstand im Gazastreifen werben. Er werde auch betonen, wie wichtig es sei, eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden. Inzwischen wurde bekannt, dass es unter Mitarbeitern Blinkens erhebliche Zweifel daran geben soll, dass Israel aus den USA gelieferte Waffen rechtmäßig verwendet. Die Agentur Reuters berichtet, sie habe interne Dokumente eingesehen, in denen Beschäftigte mehrerer Abteilungen israelische Zusicherungen als nicht glaubwürdig einstuften, dass die Waffen nur in Übereinstimmung mit internationalem humanitären Recht verwendet würden. Die Beschäftigten äußerten demnach ernsthafte Besorgnis, dass Militäraktionen Israels gegen das Völkerrecht verstießen. Dazu gehörten Angriffe auf geschützte Städten und zivile Infrastruktur. Auch seien in noch nie dagewesenem Ausmaß humanitäre Helfer und Journalisten getötet worden. Blinken soll bis zum 8. Mai im Kongress zu den Bedenken Stellung nehmen. In den USA weiten sich die pro-palästinensischen Demonstrationen an mehreren Universitäten weiter aus. In Boston hat die Polizei gestern ein Protestcamp geräumt und etwa 100 Menschen festgenommen. Charlotte Voss aus New York mit den Einzelheiten.
Demonstrierende hätten sich antisemitisch geäußert, hätten Bemerkungen gemacht, wie tötet die Juden, teilte die Northeastern Universität zur Begründung der Räumung mit. Später ergänzte sie, das, was als Studentenprotest vor 2 Tagen begonnen hatte, sei von externen Anstiftern unterwandert worden. Von den 100 vorübergehend Festgenommenen sind inzwischen wieder viele auf freiem Fuß. In den USA stehen viele Universitäten vor der Herausforderung, unter Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Beschwerden über Antisemitismus und Hassrede bei den Protesten zu reagieren und alle ihre Studenten zu schützen. Die Proteste ausgelöst und in den Fokus gerückt haben die Ereignisse an der Columbia-Universität in New York. Dort waren mehrere jüdische Studenten verbal oder auch körperlich angegangen worden. Außerdem sorgte die Räumung eines pro-palästinensischen Camps, bei der vor vergangene Woche mehr als 100 Menschen festgenommen worden waren, für Schlagzeilen. Das Camp existierte einen Tag später wieder. Einer seiner Anführer darf wegen eines bereits im Januar veröffentlichten Videos mit antisemitischen Äußerungen seit Freitagabend nicht mehr das Gelände der renommierten Columbia betreten. Deren Präsidentin will Stand jetzt keine zweite Räumung und setzt stattdessen auf Dialog.
In Israel sind am Abend wieder Tausende zu Kundgebungen in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen. Sie werfen der israelischen Regierung vor, nicht ernsthaft an einer Freilassung der Geiseln interessiert zu sein. Die islamistische Hamas veröffentlichte weitere Videoaufnahmen von 2 der verschleppten Geiseln. Die beiden aus Israel entführten Männer rufen darin zu einem Abkommen zwischen der Hamas und Israel auf. Unter welchen Umständen die Aufnahmen entstanden, ist unklar. Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete unter Berufung auf hochrangige israelische Beamte, dass die Regierung laut einem neuen Vorschlag zu Kompromissen bereit sei. Dabei soll es unter anderem darum gehen, dass Palästinenser in den Norden des Gazastreifens zurückkehren dürften und das israelische Militär sich aus der Teilungszone zurückziehen könnte. Und nun noch ein Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen. Litauens Premierministerin Šimonytė hat die NATO-Verteidigungsstrategie an der Ostflanke als entscheidenden Schritt der Abschreckung bezeichnet. Die Regierungschefin lobte im Interview mit dem ARD-Weltspiegel die neue Kampfbrigade der Bundeswehr, die künftig mit etwa 5000 deutschen Soldatinnen und Soldaten in Litauen einsatzbereit sein soll.
Es macht einen großen Unterschied. Es ist ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar entscheidender Schritt der Abschreckung. Die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis, unabhängig davon, was Putin über die Absichten der NATO sagt. Sie soll abschrecken und so ihre Mitgliedstaaten verteidigen.
We all know that this is a collective defense alliance that was created to defend its member states.
Also es geht im Kern nicht darum zu kämpfen, sondern ums Abschrecken. Und dazu trägt aus meiner Sicht die Präsenz unserer Partner vor Ort bei. Vor allem, wenn es um ein derart großes Engagement geht wie von Deutschland. Die dauerhafte Stationierung dieser Brigade ist also nicht nur für Litauen, sondern auch für die baltischen Länder und die Ostseeregion insgesamt von entscheidender Bedeutung. Und ich bin mir wirklich sicher, dass die deutsche und die litauische Regierung das zu einem Erfolg in der Verteidigungsgeschichte machen werden.
Ingrida Šimonytė. Das ganze Interview mit Litauens Premierministerin gibt es heute Abend im Weltspiegel um 18.30 Uhr im Ersten. In der Ukraine gibt es immer wieder Probleme bei der Energieversorgung. Trotz des Krieges setzt sie weiterhin auf Atomkraft, auch wenn etwa das Gelände rund um den Reaktor von Saporischschja immer wieder Schauplatz von Gefechten ist. Nun sollen sogar neue Kernkraftwerke gebaut werden, 38 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl. Unser Ukraine-Korrespondent Marc Dugge ist der Frage nachgegangen, wie das zusammenpasst.
Im Tschernobyl-Nationalmuseum von Kiew duftet es nach frisch gebrühtem Kaffee. Es ist ein besonderer Kaffee, der mit Wermutkraut versetzt ist. Das Kraut, das in der Region von Tschernobyl wächst. Ein ziemlich bitteres Getränk. Bitter sind auch die Erinnerungen von Jaroslav Jemeljanko, der hier an der Bar steht. Er war 4 Jahre alt, als die Katastrophe passierte. Ich bin aus Kiew und selbst evakuiert worden. Ich bin ein Kind von Tschernobyl, sagt er. Jemeljanko bietet eigentlich Touren rund um Tschernobyl an, aber die Gegend ist jetzt im Krieg militärisches Sperrgebiet. Deswegen verkauft er hier Souvenirs. Auch noch als Erwachsener hat sich in mir alles zusammengezogen, wenn ich Hubschrauber gehört habe. Denn ich habe mich an die Zeit erinnert, als Hubschrauber über der Stadt kreisten, um die Strahlung zu messen. Da kamen Kindheitsängste wieder hoch. Er hat das Tschernobyl in sich bewältigt, sagt er, weil er sich mit der Katastrophe beschäftigt und den Ort immer wieder besucht hat. Jemand wie er hätte gute Gründe, Atomkraftgegner zu sein, ist er aber nicht. Der Atomstrom ist eine optimale Energiequelle. Wenn wir die Sicherheit der Kraftwerke vor einem Angriff garantieren können, dann sollten wir diese Quelle auch nutzen. Hermann Haluschenko sieht das ähnlich. Der ukrainische Energieminister setzt auf eine Zukunft mit Atomstrom. Gerade hat er den Baustart von 4 Druckwasserreaktoren verkündet. Sie sollen an das Kernkraftwerk Chmelnytskyi im Westen der Ukraine angebaut werden, um die angeschlagene Stromerzeugung des Landes zu verbessern. Vermutlich werden sie aber erst nach Kriegsende ans Netz gehen. Das ist ein großes Projekt, ein jahrelanges Projekt. Ich denke, dass es bis zur Inbetriebnahme etwa 5 Jahre dauern wird. Das alles muss jetzt getan werden. Der Krieg darf uns nicht aufhalten. 2 der Reaktoren werden vom amerikanischen Unternehmen Westinghouse geliefert. Bei den beiden anderen handelt es sich um Exemplare, deren Bau schon zu Sowjetzeiten begonnen wurde und die jetzt nach jahrelangem Stillstand fertiggestellt werden sollen. Das Material aus russischer Herstellung soll dazu über Bulgarien in die Ukraine kommen. Atomkraft ist seit langem Energiequelle Nummer 1 in der Ukraine. Daran hat die Katastrophe von Tschernobyl nichts geändert und der Krieg auch nicht. Etwa 45% des Stroms kommt derzeit aus Kernreaktoren. Die Energieexpertin Olena Lapenko von der ukrainischen Energiedenkfabrik Dixie Group. Ohne Atomenergie gäbe es einen großen Strommangel. Sie liefert die Grundversorgung, da Russland die Wärme- und Wasserkraftwerke zerstört. Ohne Kernenergie würden Kunden in den Hauptlastzeiten keinen Strom bekommen. Alle Kraftwerke in der Ukraine wurden seit Beginn der Großinvasion zumindest beschädigt, wenn nicht gar zerstört. Nur Atomkraftwerke nimmt Russland nicht direkt ins Visier, aber auch sie sind ein Sicherheitsrisiko. Beispiel Saporischschja im Südosten des Landes. Russland hat das dortige Atomkraftwerk seit mehr als 2 Jahren besetzt. Immer wieder gab es rund um das Gelände des Kraftwerks Gefechte. In den vergangenen Wochen ist die Anlage immer wieder Ziel von Drohnenattacken gewesen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Beschädigt wurde das Kraftwerk dabei aber glücklicherweise kaum. Mittlerweile sind sicherheitshalber alle Reaktorblöcke abgeschaltet worden. Sie laufen im Kaltzustand. Für die Energieexpertin Lapenko zeigt das Beispiel aber, welche Gefahr von einem Atomkraftwerk in Krisenzeiten ausgehen kann. Nicht nur der Beschuss des Kraftwerks selbst sei gefährlich. Es reiche schon, wenn wegen eines zerstörten Umspannwerks die Stromversorgung ausfalle und so die Reaktoren nicht mehr gekühlt werden können. Lapenko möchte, dass bestehende Kraftwerke weiterlaufen, aber nicht noch mehr gebaut werden und dass die ukrainische Regierung stattdessen stärker auf erneuerbare Energien setzt. Der Bau eines Kernkraftwerks ist sehr teuer. Dieses Geld, das wir in die Kernenergie investieren, könnte man in die Entwicklung von Solar- und Windkraftwerken stecken oder in Stromspeicher. Was die Widerstandsfähigkeit und Energiesicherheit angeht, hat das mehr Perspektive. Das sieht auch der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck so. Bei einem Besuch in der Ukraine sagte er kürzlich:
Also ein großes Kraftwerk ist ein Ziel, aber 1000 Solardächer sind schwer zu treffen und 30 Windkraftanlagen sind eben auch schwer zu treffen. Also erstaunlicherweise übernehmen die Erneuerbaren in dieser Situation auch eine sicherheitsrelevante Aufgabe.
Deutschland will die Ukraine bei den erneuerbaren Energien stärker unterstützen. Deutsche Firmen wittern hier längst Geschäfte. Ein Unternehmen aus Potsdam plant etwa, in der Sperrzone von Tschernobyl einen Windpark zu errichten. Mit der ukrainischen Regierung gibt es schon eine entsprechende Absichtserklärung. So könnte Tschernobyl in einigen Jahren wieder Energie liefern. Nur eben nicht mehr aus Atomkraft.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.